Liebe Geschwister, liebe Zuhörer, liebe Gäste, das Thema der heutigen Predigt lautet: Gott will dich retten. Wenn du heute das Evangelium hörst, dann lehne es nicht ab. Und unser Predigttext heute ist der Text aus Johannes, Kapitel 12, die Verse 37 bis 43. Johannes 12, ab Vers 37. Lasst uns das Wort des Herrn hören. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, das er gesprochen hat: Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesprochen: Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihn. Aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Liebe Zuhörer, die Bibel offenbart uns im Alten und auch im Neuen Testament Gottes Herz und Gottes Wesen. Neben vielen bemerkenswerten Eigenschaften bezeugt uns die Bibel, dass Gott die Liebe ist. Und damit einhergehend beschreibt sie Gott als barmherzig und gnädig, als langmütig und gütig, als treu, geduldig und voller Mitgefühl. Und so komme ich zum ersten Punkt meiner Predigt: Gott will sündige Menschen retten, indem er sie zur Buße und zur Umkehr aufruft. Und eine gute Veranschaulichung dieser Eigenschaften Gottes finden wir in einer wohlbekannten Geschichte, die uns in 1. Mose 6 erzählt wird. Genesis Kapitel 6. Diese Geschichte handelt aber von einem Gericht, nämlich der Sintflut. In der Genesis wird uns mehrfach bezeugt, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken alle Zeit nur böse. 1. Mose 6, Vers 5 und 1. Mose 8, 21. Die Bosheit des Menschen sehr groß und sein Trachten der Gedanken alle Zeit nur böse. Und so schaut sich Gott das fürchterliche und gottlose Treiben der Menschen auf der Erde an und er kündigt ein Gericht an. Und dieses Gericht soll die gesamte Menschheit und alles Leben auf der Erde vernichten. In 1. Mose 6 lesen wir jedoch auch, dass ein Mensch bei Gott Gnade gefunden hat. Noah. Er war gerecht und untadelig unter seinen Zeitgenossen. Und er wandelte mit Gott, heißt es dort. Und Gott bestimmt Noah zum Prediger für die gottlosen Menschen seiner Zeit. Der Petrusbrief, im 2. Petrusbrief 2, Vers 5, wird Noah als der Prediger der Gerechtigkeit bezeichnet, der die Zeit des Baus der Arche nutzte, um die Menschen vor dem kommenden Gericht zu warnen. Er ruft sie zur Umkehr auf und er fordert sie auf, Buße zu tun für ihre Taten, für ihre Sünde. Und Noah baut 120 Jahre lang an der Arche. So lange hatten die Menschen Zeit, umzukehren und Buße zu tun. Stellt euch vor, diese riesige Arche, die auf trockenem Land in einer Ebene gebaut wird, das war sicherlich eine Sensation und ein Dauerbrenner. Denn Menschen sind neugierig und lieben Neuigkeiten. Und gewiss haben sie Fragen gestellt: Du Noah, warum baust du dieses Schiff? Und er hat ihnen eine Antwort gegeben. Und er wusste, je weiter er mit dem Bau fort kam, je weiter der Bau fortschritt, desto näher kam das Gericht. Und er predigte mit einer großen Dringlichkeit. 120 Jahre lang. Doch am Ende sehen wir, keiner von ihnen glaubte Gott. Keiner glaubte der Botschaft Noahs. Nein, die Menschen, die lachten sich kaputt über ihn und dieses gigantische Schiff auf trockenem Land. Die dachten wahrscheinlich, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Regen und Sintfluten kannten die Menschen der Zeit damals noch nicht. Aber dann kam er, der Tag des großen Gerichts. Das alles können wir nachlesen, 1. Mose 7. Gott schließt die Tür der Arche persönlich zu und die Quellen der Tiefe brechen auf. Es regnet 40 Tage und 40 Nächte durch und am Ende war das Leben auf der Erde vernichtet. Außer Noah, seine Familie und den Tieren in der Arche. Da ging alles Fleisch zugrunde, das sich regte auf der Erde. Vögel, Vieh und wilde Tiere und alles, was wimmelte auf der Erde, samt allen Menschen. Und es starb alles, was Lebensodem hatte, auf dem trockenen Land. Er vertilgte alles Bestehende auf dem Erdboden, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und zu den Vögeln des Himmels. Alles wurde von der Erde vertilgt. Nur Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Wir haben es mehrfach gehört. Alles. Einfach alles. Und dieses Ausmaß der Zerstörung können wir uns heute gar nicht vorstellen. Wenn wir manchmal Bilder sehen im Fernsehen oder im Internet über lokale Naturkatastrophen, dann sind wir schon entsetzt, was für eine Zerstörungskraft diese Stürme und Unwetter haben können. Aber hier wird uns berichtet, dass einfach alles Leben auf der Erde vernichtet wurde. Und der sündige Mensch, wenn er so etwas hört, dann ist er gleich geneigt, Gott anzuklagen und ihn als grausam und brutal darzustellen. Wie kann ein liebender Gott sowas tun? Die armen Menschen, die armen Kinder. Aber wir vergessen dabei, dass wir nicht neutral sind. Wir stehen nicht da als neutrale und moralisch gerechte Beobachter. Nein. Das sind wir nicht. Wir sind nicht in der Lage, ein moralisch gerechtes und ein objektives Urteil fällen zu können. Die Bibel sagt nämlich in Bezug auf die Sintflut in 1. Petrus 3, Vers 20, dass Gott besonders langmütig war. Da heißt es, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich 8 Seelen, hindurchgerettet wurden durch das Wasser. Die Bibel sagt, schaut mal, wie geduldig und wie langmütig Gott war, dass er 120 Jahre gewartet hat. Aber die Zeitgenossen Noahs, sie weigerten sich zu glauben. Und eines Tages verstummte Noahs Predigt, weil Gott das Gericht brachte. Irgendwann ist Gottes Geduld zu Ende. Nicht, weil er keine mehr hat, sondern weil er eine Grenze setzt. Irgendwann ist Schluss. Und so haben wir mal so ein Zwischenfazit, dass der Unglaube der Menschen in Noahs Zeit ihr eigenes Todesurteil war. Die Zeitgenossen Noahs, sie hörten die rettende Botschaft, aber sie lehnten sie ab. Wenn wir andere Gerichte Gottes im Alten Testament weiterverfolgen, so finden wir zum Beispiel eine Begebenheit, die in 1. Mose 16 schon anklingt. Da spricht Gott zu Abraham und er sagt ihm, dass er ein Gericht über die Amoriter bringen wird. Und dieser Begriff Amoriter steht hier ganz allgemein für die frühen Völker Palästinas. Für die Kanaaniter, Hethiter, Girgashiter, Perisiter, Heviter und so weiter. Viele verschiedene Völker. Und wir wissen, dass diese Kanaaniter Götzenanbeter waren. Sie hatten schreckliche Opferrituale. Sie brachten ihren Götzen sogar Kinderopfer dar. Und Gott warnt die Israeliten vor diesen Praktiken in 5. Mose 12, Vers 31, wo er sagt, du sollst dem Herrn, deinem Gott, nicht auf diese Weise dienen. Denn alles, was ein Greuel ist für den Herrn, was er hasst, haben sie für ihre Götter getan. Ja, sogar ihre Söhne und ihre Töchter haben sie für ihre Götter im Feuer verbrannt. Es sind Gräuelsünden, die Gottes Zorn besonders zum Lodern bringen angesichts der Boshaftigkeit der Menschen. Im Kapitel davor verheißt Gott Abraham, dass seine Nachkommen so zahlreich wie die Sterne sein werden. Aber er sagt ihm auch gleich im gleichen Text, dass seine Nachkommen in die Gefangenschaft kommen werden für 400 Jahre. Wir wissen, gemeint ist die ägyptische Sklaverei. Und er sagt, sie werden später zurückkommen nach Kanaan. Und dann kommt eine interessante Aussage in 1. Mose 15, Vers 16. Da sagt Gott etwas über die Bewohner Kanaans. Sie, die Nachkommen Abrahams, aber sollen in der 4. Generation wieder hierher kommen. Denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Wir sehen also hier, dass Gott diese Götzenanbeter mit ihren ekelhaften Opfern gewähren ließ. Bis zu einem bestimmten Punkt, wo er das Gericht über sie bringt. Und dieses Mal soll das Gericht durch das Volk Israel ausgeführt werden. Dieses Gericht ist also schon beschlossen. Aber es soll erst in 4 Generationen ausgeführt werden. Dann, wenn Gott sagt, wenn das Maß der Sünden voll ist. Gott weist mehrfach darauf hin, dass die Sünde der Kanaaniter der Grund dafür ist, dass die Israeliten sie vernichten sollen und ihr Land in Besitz nehmen sollen. Das können wir in 5. Mose 9 nachlesen. Da wird ab Vers 4 das mehrfach betont. Vers 5, da doch der Herr diese Heidenvölker wegen ihrer Gottlosigkeit vor dir aus ihrem Besitz vertreibt. Und im nächsten Vers, Vers 5, sondern wegen ihrer Gottlosigkeit vertreibt der Herr dein Gott diese Heidenvölker aus ihrem Besitz. Und damit er das Wort aufrechterhalte, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat. Es sind 2 Begründungen. Einmal die Gottlosigkeit und zweitens die Verheißung den Erzvätern. In diesem Text, 5. Mose, Kapitel 9, warnt Gott aber die Israeliten auch und sagt, überhebt euch nicht. Ja? Achtet darauf, dass ihr nicht ein stolzes Herz bekommt und sagt, weil ihr so toll seid, mussten die Kanaaniter gehen. Nein, er sagt ihnen im Vers 6, denn du, Israel, bist ein halsstarriges Volk. Also sie bekommen ihr Fett weg. Und er warnt sie und sagt ihnen, seid nicht so gottlos wie diese Völker. Und Gott würde das gleiche Gericht auch über sie bringen, wenn sie so handeln würden. Wenn wir also in den Büchern Moses lesen, dass die Israeliten die kanaanäischen Völker vernichten sollten, und ja, irgendwie haben wir doch Mitleid, oder? Wenn wir das lesen. Es war ein grausames Gericht. Wir haben doch Mitleid mit Kindern und Frauen. Aber da müssen wir immer im Hinterkopf behalten, dass diese Götzendiener die abscheulichsten Praktiken hatten, dass Gott aber auch Gnade gab. Er gab Zeit für Umkehr. Und dass wir hier einen Gott haben, der gerecht und heilig handelt, der Gericht übt und der mit den Geschöpfen tun und lassen kann, was er für richtig hält. Wir wissen also, dass die Kanaaniter mindestens 450 Jahre Zeit hatten, ihren Götzendienst abzulegen. 4 Generationen, wenn nicht mehr, an Jahren. Die Kanaaniter wurden nicht einfach so überrumpelt und überfallen. Gott warnte sie auf seine Art und Weise, wie die Menschen zur Zeit Noahs. Doch sie missachteten die Warnungen Gottes. In Apostelgeschichte 14, Vers 16 heißt es, er, Gott, ließ in den vergangenen Generationen alle Heiden ihre eigenen Wege gehen und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Er hat sich nicht unbezeugt gelassen. Er gab Zeugnis. Und denken wir auch mal an die Wüstenwanderung. Als die Israeliten 40 Jahre in der Wüste wanderten, da besiegten sie mit Gottes Hilfe große Völker, große Könige, mächtige Könige wie Og und Sihon. Und auch da konnten schon die Kanaaniter ihre Schlüsse ziehen. Was passiert eigentlich, wenn die noch näher kommen? Wenn die schon solche Könige und Königreiche besiegen in der Kraft Gottes, was wird mit uns passieren? Auch da hatten sie immer noch Zeit, umzukehren, Buße zu tun. Aber sie taten es nicht. Mit Ausnahme von ganz wenigen. Wie die Hure Rahab, die Gott glaubte. Wir sehen immer wieder, dass Gottes Gnade und Geduld eine Grenze erreicht. Und diese Völker existieren heute nicht mehr. Das Volk Israel hingegen schon. Was für eine Gnade. Ja, Gott ist langmütig, aber seine Geduld hat auch eine fest bemessene Grenze, wenn das Maß der Sünde voll ist. Aber das Gericht kommt nicht ohne Ankündigung, nicht ohne Vorwarnung. Denken wir nur an die Gerichtsbotschaft Jonas. Aber wenn wir auch die Geschichte des Volkes Israel anschauen, so sehen wir, dass Gott das Volk Israel richtete. Mit dem Volk, mit dem er einen besonderen Bund geschlossen hatte. Er tat es immer dann, wenn sie sich von Gott entfernten und gottlos lebten. Wenn sie fremde Götter anbeteten und den wahren Gott des Himmels vergaßen. Wenn wir an die Zeit der Richter und Könige denken, da gibt es viele Momente, wo Gott die Israeliten gerichtet hat. Immer wieder wurden sie in Feindeshand ausgeliefert, damit sie erkannten, dass sie fern von Gott sind, damit sie Buße tun und Gott sie wiederherstellen kann. Oder denken wir an die große babylonische Gefangenschaft im 6. Jahrhundert vor Christus. Gott richtete die Gottlosigkeit des Volkes. 1 Million Menschen kamen dabei damals ums Leben und mussten für 70 Jahre in Gefangenschaft. Aber Gott hatte auch an dieser Stelle die Israeliten, das Volk Israel, durch die Propheten Jesaja und Jeremia gewarnt. Doch sie nahmen es sich nicht zu Herzen. Gott hatte Jesaja geschickt, obwohl die Menschen nicht glauben würden. Und der Unglaube der Israeliten war ein Urteil, ein eigenes Todesurteil. Sie hatten die warnende Botschaft abgelehnt. Und dann kam das Gericht. Es war hart, aber gerecht. Jahrhunderte später kam ein hartes Gericht durch die Römer, 70 nach Christus. Und Jesus spricht über dieses Gericht in seiner Klage über Jerusalem in Matthäus Kapitel 23 und 24. Und er kündigt an, dass dieser herrliche Tempel zerstört werden wird und dass kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Und diese Prophetie erfüllt sich wortwörtlich, haargenau, als die Römer im Jahr 70 nach Christus kommen, den Tempel verbrennen, die Steine abreißen, damals durch den Feldherrn Titus. Und sie zerstören nicht nur den herrlichen Tempel, sondern sie massakrieren Hunderttausende von Juden. Und die letzten, die sich da gewehrt haben, die haben sich dort auf der Festung Masada in der Wüste zurückgehalten, haben sich lange gewehrt. Am Ende haben sie sich alle selbst gegenseitig umgebracht, um nicht in die Hand der Römer, in die Hände der Römer zu fallen. Einer hat überlebt und gab Zeugnis. Und wieder das Fazit, der Unglaube der Menschen war ihr eigenes Todesurteil. Ja, es ist eine harte Botschaft. Ich komme zum zweiten Punkt. Gott übt Gericht, indem er das Herz des unbußfertigen Menschen verstockt. Der heutige Abschnitt kündigt ebenfalls Gericht an. Und dieser Text ist eine letzte Botschaft von Jesus Christus an das ungläubige Volk Israel. Es ist der letzte Aufruf zur Umkehr von Jesus in der Mitte der Passionswoche. Hier geht der Dienst des Predigens und des Lehrens in der Öffentlichkeit zu Ende. Ab Kapitel 13 wird Jesus nur noch zu seinen Jüngern reden. Und theologisch sehen wir hier in diesem Abschnitt wieder einmal die Souveränität Gottes. Sie wird sichtbar, gleichzeitig auch die Verantwortung des Menschen. Später mehr dazu. Ich möchte euch auf das Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum in Lukas 13 hinweisen. Da sehen wir einen Besitzer eines Weinbergs und der Feigenbaum bringt keine Frucht. Er bringt über Jahre keine Frucht und er befiehlt dem Weingärtner, diesen fruchtlosen Baum abzuhauen. Aber der Weingärtner bittet den Besitzer, noch Geduld zu fassen, damit er ihn noch bearbeiten und pflegen kann in der Hoffnung, dass doch noch Frucht kommt. Gott willigt ein zu warten und wir sehen im Kontext von Lukas 13, dass Gott Raum und Zeit für Buße gibt. Also auch hier, wo Jesus predigt, gibt Gott nochmal ungefähr 40 Jahre Zeit. Das Gericht durch die Römer kam ja 70 nach Christus. Und wir wissen aus historischen Quellen, dass die Menschen damals, als das Gericht kam, sich darüber lustig gemacht haben. Als die Stadt belagert wurde, Jerusalem, riefen sie höhnisch, der Sohn kommt, der Sohn kommt. Israel bekam viel Zeit, Buße zu tun, aber diese Zeit war nicht unbegrenzt. Und interessant ist auch, so wie das Maß der Amoriter gefüllt werden sollte, so bezeugt Jesus auch den Juden, dass sie das Maß der Gesetzlosigkeit voll machen würden. Matthäus 24, 32. Ja, macht ihr nur das Maß eurer Väter voll. Ihr Schlangen, ihr Otterngezücht, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Macht ihr nur das Maß eurer Väter voll. Wir sehen also hier, wie eine Verbindung gezogen wird zum Alten Testament, zu dem, was auch in der Vergangenheit, in den Jahrhunderten vorher geschehen ist. Das Maß der Vorväter. Und an dieser Stelle hätte es bei ihnen klingeln müssen. Was für eine Warnung! Diese Anspielung auf das Alte Testament hätte die Juden hellhörig machen müssen. Denn er vergleicht die Situation mit der Situation der Kanaaniter, bevor ihre Vorväter sie richteten. Erwartet sie etwa nicht das gleiche Gericht? Diese Eigenschaft Gottes, seine Langmut und seine Geduld mit Sündern, führt Gläubige manchmal zu der großen Frage, warum greift Gott nicht ein? Warum setzt er der Ungesetzlichkeit und der Ungerechtigkeit und der Gottlosigkeit, der Gesetzlosigkeit nicht ein Ende? Wie lange soll das noch gehen? Wir lesen zum Beispiel in Offenbarung 6, dass die Märtyrer rufen, ja, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Wie lange? Die Propheten rufen, wie lange? In Prediger 8, Vers 11 heißt es, weil der Richterspruch über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Weil der Richterspruch nicht ausgeführt wird, deswegen tun die Menschen immer weiter Böses. Ja, Gott lässt Sünder das Maß ihrer Sünde voll machen. So lange, dass die Menschen denken, dass Gott überhaupt gar nicht existiert, dass er gar nicht eingreift, dass er überhaupt kein Gericht üben wird. Die Spötter sagen in 2. Petrus 3, Vers 4, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Es passiert doch nichts. Und so wie damals machen sich die Menschen heute auch über Gottes Warnungen und Botschaften lustig. Es passiert ja gar nichts. Ja, 120 Jahre sind eine lange Zeit. Aber dann kam alles Knall auf Fall. Und der Apostel Petrus warnt uns in 2. Petrus 3, denkt an die Sintflut. Und er sagt, nächstes Mal kommt nicht eine Wasserflut, sondern dann kommt ein Feuer über diese Erde. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Liebe Zuhörer, Gottes Gericht ist schon längst beschlossene Sache. Aber er führt dieses Gericht nicht aus, weil er gnädig und weil er langmütig ist, weil er retten möchte. Aber diese Geduld wird ein Ende haben. Und das Bundesvolk Israel hatte eine besondere Beziehung zu Gott. Gott offenbarte sich ihnen über Generationen auf besondere Art und Weise. Paulus geht darauf in Römer 9 ein und er sagt, dass sie die Sohnschaft haben, die Herrlichkeit, die Bündnisse, die Gesetzgebung, die Verheißungen und dass der Christus von ihnen kommt, dem Fleische nach, aus den Juden geboren. Und dann setzt Gott dem Ganzen noch die Krone auf. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Alle Propheten zeugen von Christus, heißt es in Apostelgeschichte 10. Alle Propheten. Gott offenbart sich in der Gestalt seines Sohnes, als dem Messias, seinem Volk. Und alle Propheten geben Zeugnis, auch Mose. Und er predigt unter seinem Volk 3,5 Jahre lang, täglich. Und er gibt Zeugnis vom Vater und seinen göttlichen Anspruch unterstreicht er noch mit Wundern. Wunderzeichen, die keiner tun konnte, wenn nicht Gott mit ihm ist. Was für eine Offenbarung, die alles andere, bisherige, in den Schatten stellt. Und wenn wir den Text genau lesen, Johannes 12, dann sehen wir, dass in den Versen 37 bis 43 nicht Jesus selbst spricht, sondern es ist ein Kommentar des Johannes, anders als im folgenden Abschnitt, die Verse 44 bis 50. Denn Vers 36 sagt uns, dass Jesus sich zurückzieht und sich verbirgt. Hier endet der Dienst der Predigt am Volk. Das Werben um das Bundesvolk nimmt hier ein Ende. Und der Evangelist gibt hier eine vom Heiligen Geist geleitete Erklärung, ein Schlusswort, über den Dienst des Herrn in der Öffentlichkeit. Und das Ergebnis, das hier präsentiert wird, ist brutal. Es ist ernüchternd. Vers 37. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Jesus hat während seiner Erdenzeit in der Vollmacht und in der Kraft des Vaters gepredigt. Und er kommt hier wieder, Johannes kommt hier wieder auf diese Zeichen zu sprechen, die uns hier im Evangelium Johannes vorgestellt werden. 7 an der Zahl, ich rufe uns die kurzen Erinnerung. Das Weinwunder zu Kana, die Heilung des Sohnes des königlichen Beamten in Kapernaum, die Heilung des Gelähmten am Sabbat beim Teich Bethesda, die Speisung des Volkes am See von Tiberias, der Seewandel, die Heilung des Blindgeborenen beim Teich Siloa und die Auferweckung des Lazarus. Und es werden uns noch viel mehr Wunder bezeugt, bestätigt und selbst die Feinde des Herrn gaben zu, dass er viele Zeichen tat. Johannes 11, 47. Also an Zeichen hat es nicht gemangelt. Und hier heißt es trotzdem, viele glaubten nicht an ihn. Was ist Unglaube eigentlich? Unglaube ist die bewusste Ablehnung von Gottes Wort und damit Gott selbst. Die bewusste Ablehnung von Gottes Wort und Gott selbst. Und Jesus wusste darum. Und er spricht in Johannes 10, 37. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Tue ich aber, so glaubt doch den Werken. Wenn ihr auch mir nicht glaubt. Wenn ihr schon nicht dem glaubt, was ich sage, glaubt doch wenigstens dem, was ich tue. Damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Unglaube ist also nicht eine Form von Unentschlossenheit oder Unsicherheit, weil es keine Beweise gibt, weil das Ganze so vage ist. Nein, es war alles da. Wir können uns keinen besseren Prediger vorstellen als Jesus Christus, der meisterhaft und in Gleichnissen Dinge deutlich gemacht hat, wie wir es nicht könnten. Und er hat es klar veranschaulicht und sie lehnten ihn ab. Und wir sehen hier die Verantwortung des Menschen, auf die Worte Jesu zu hören und auf seine Werke richtig zu reagieren. Und genau hier liegt die Schuld der Juden. Sie glauben nicht seinen Worten, noch nicht seinen Werken. Und das wird hier unterstrichen durch das Wort obwohl. Nicht, da steht nicht weil, sondern obwohl. Es gab so viele Zeichen und obwohl es sie gab, haben sie nicht geglaubt. Und Ähnliches lesen wir auch in Matthäus 11, wo Jesus die Städte Chorazin, Bethsaida und Kapernaum schilt, wo er sie richtet. Er hat dort so viele Zeichen getan, viele Wunderzeichen, und sie haben nicht Buße getan. Und wieder spricht der Evangelist von Zeichen, und er macht den Unglauben der Augenzeugen und Ohrenzeugen besonders schuldig. Die Zeitgenossen Jesu sind wie ihre Vorväter, denen Mose bezeugen musste, wie in 5. Mose 29, ihr habt alles gesehen, was der Herr im Land Ägypten vor euren Augen dem Pharao und allen seinen Knechten und seinem ganzen Land getan hat. Die großen Prüfungen, die deine Augen gesehen haben, jene großen Zeichen und Wunder. Und der Herr hat euch bis zum heutigen Tag noch kein verständiges Herz gegeben, Augen, die sehen und Ohren, die hören. Ihr habt alles gesehen, die großen Zeichen und Wunder. Wer ist denn mit viele gemeint? Nun, hier das Volk Israel. Israel glaubte nicht an Jesus Christus als den Messias und als den Sohn Gottes. Und damit steht Johannes hier vor dem gleichen Problem wie Paulus in Römer 9 bis 11. Gott richtet die Verstockung des menschlichen Herzens. Und das sehen wir hier im Gedankengang des Evangelisten weiter ab Vers 38. Da heißt es, je nach Übersetzung, auf das erfüllt würde oder damit erfüllt werde oder aber es sollte so kommen, denn es sollte sich so erfüllen. Und hier geht es um die Prophetien des Propheten Jesaja. Und das sind Zitate aus Jesaja 9, Jesaja 6, Jesaja 43. Sie beschreiben die Sünde und den geistlichen Zustand des Volkes zur Zeit Jesajas. Und offensichtlich hat sich nichts geändert. Diese Worte werden für das Volk Israel an dieser Stelle zur Zeit Jesu angewandt. Sie lehnen nicht nur die Botschaft der Propheten ab, sondern den großen Christus selbst ab. Und der Glaube geschieht hier also, der Unglaube der Juden ist auch Teil der Prophetie. Er geschieht zur Erfüllung von Gottes Wort. Gott hat es so angekündigt. Manche Ausleger deuten den Text so, dass Gott in seiner Souveränität gar nicht auf ihren Unglauben reagiert, sondern dass er sie gleich schon im Unglauben verschließt, unabhängig von dem, wie sie reagieren. Dann wäre der Mensch aber gar nicht verantwortlich für seinen Unglauben. Wir müssen also stets beachten, dass die Souveränität Gottes nicht gegen die Verantwortung des Menschen ausgespielt wird hier an dieser Stelle. Die Schrift tut es auch nicht. Vielleicht kann man das so vergleichen mit zwei Bahnschienen, die immer parallel laufen. Sie kreuzen sich nicht. Es wäre fatal. Und der Kontext dieser beiden Zitate aus Jesaja ist hier für die Deutung wichtig. Gott hatte den Propheten Jesaja zum Volk Israel geschickt, nachdem er ihnen schon lange Zeit gepredigt hat. Nachdem das Volk Israel lange Zeit ungehorsam gewesen war. Was also Gott damals beschloss bei Jesaja ist Folgendes. Mit der Botschaft des Jesaja, die er bringt, verhärtet Gott die Herzen der Israeliten. Damals zur Zeit Jesajas und sie bleiben ihrem Unglauben gefangen und werden für das Gericht vorbereitet. Aber das gleiche Phänomen sehen wir hier auch bei Jesus. Durch die Botschaft von Jesus und seinen Wunderzeichen und die Reaktion, diese Ablehnung, werden die Zuhörer in ihrem Unglauben verhärtet. Sie haben ihre Chance verspielt. Sie hatten eine, Jesaja 55, Vers 6. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen. Er wird sich erbarmen. Aber kehre um, denn bei ihm ist viel Vergebung. Dieses Gericht der Verhärtung des Herzens ist die Folge der absoluten Weigerung, Gott zu gehorchen. Und es gab die Zeit, den Herrn zu suchen, solange er zu finden war, und ihn zu rufen. Aber irgendwann zieht sich Gott zurück und überlässt den Menschen sich selbst. Und er lässt ihn in sein Unglück laufen und er bereitet ihn auch für das Gericht vor. Wir haben in der Predigt letzten Sonntag gehört, wähle das Leben. Aber sie entscheiden sich hier, das haben wir mehrfach gesehen, für den Tod. Darum ist es nicht ungerecht, dass Gott das Herz des Menschen verstockt. Denn der Mensch ist nicht moralisch neutral. Denn sie sind schon vorher ganz klar Feinde Gottes und sie hassen ihn. Und darum sind sie schuldig. Was für ein furchtbarer Zustand der Seele und des Herzens. Was für ein schrecklicher Zustand. Verstockung zeigt sich in oft irrationalen und auch unlogischen Entscheidungen. So wie auch heute wir Menschen sehen, die irrational und unlogisch handeln. Zum Beispiel unsere Regierung. Unsere Regierung im Land. Regierungen in Europa. Sie handeln gegen Logik, gegen Moral, gegen wissenschaftliche Erkenntnis, gegen den Anstand. Immer treu der eigenen Ideologie. Und wenn der Wähler seinen Willen kundtut, dann wird er einfach ignoriert. Dann wird eine Minderheitsregierung installiert. Und dann wischt man alle Zweifel aus dem Volk weg mit der Aussage, wir haben es nur noch nicht richtig erklärt. Ihr habt es nur noch nicht verstanden. Der Wähler hat unsere guten Vorhaben nicht verstanden. Fehler und falsche Entscheidungen werden nicht mehr eingestanden, nicht mehr zugegeben und es wird keine Verantwortung mehr für das eigene Handeln übernommen. Wir sehen keine Konsequenzen. Ja, es ist heutzutage wirklich nicht schwer, die Regierung zu kritisieren und gegen sie zu wettern. Aber wie sieht es eigentlich mit mir aus? Wie sieht es mit dir aus? Bist du noch auf dem richtigen Weg? Oder sind wir vielleicht auch zu stolz, um einzusehen, dass wir einen falschen Weg eingeschlagen haben? Da musst du in dein eigenes Herz schauen, in die Kammern deines Herzens, auch in die ganz Geheimen, du und ich. Warum bekennen wir denn nicht gleich unsere Schuld, wenn wir vom Weg abkommen, wenn wir sündigen? Weil wir stolz sind. Wir wollen Sünde nicht offenbaren, wir wollen sie nicht zugeben, obwohl wir genau wissen, wo das Problem liegt. Und die Folgen sind oft gravierend. Unsere Beziehungen leiden, das Vertrauen wird zerstört und vieles mehr. Darum, liebe Zuhörer, müssen wir immer Gott um ein weiches Herz bitten, weil wir, so wie die Israeliten, halsstarrig sind und weil wir hartherzig sind. Der Psalmist bittet im Psalm 139 ab Vers 23, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Ja, diese Haltung brauchen wir. Erforsche mich, o Gott, prüfe mich, leite mich auf dem ewigen Weg. Und so kristallisiert sich die Hauptbotschaft des Textes heraus. Wenn du heute Gottes rettende Botschaft, das Evangelium hörst, dann lehn es nicht ab. Denn wenn du das fortlaufend tust, immer wieder, dann wird Gottes Gnade ein Ende nehmen. Dann kommt irgendwann der Tag, an dem du es nicht mehr annehmen kannst. Denke an Noah. Denke an die 120 Jahre. Denke an die Kanaaniter, die 450 Jahre. Denke an die Israeliten. Sie haben die Warnungen Gottes vielfach in den Wind geschlagen. Machen wir uns nichts vor. Wir sind kein Deut besser als die Heiden und die Menschen der vergangenen Zeiten. Die Schrift ruft uns warnend zu. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Ablehnung. Die rettende Botschaft lautet, glaube an den Herrn Jesus Christus, damit du gerettet wirst und nicht ins göttliche Gericht kommst. Warum will der Mensch denn nicht glauben? Ja, weil er geistlich tot ist und getrennt von Gott lebt in seiner Sünde. Der Mensch will nicht und er kann nicht, weil er Sünder ist. Der Mensch liebt die Sünde und er liebt die Finsternis und er lebt in der Finsternis. Die Verstockung des Herzens ist also im Menschen selbst begründet. Sie geschieht nicht grundlos. Wenn Gott den Menschen verstockt, dann macht Gott den Menschen nicht ungläubig. Denn ungläubig war er vorher schon. Er war es die ganze Zeit schon. Gott fixiert den Sünder, den Ungehorsamen, den Ungläubigen in seinem Unglauben. Und so kann er dem Gericht Gottes nicht entrinnen. Diese Tatsache wird uns im Psalm 81 nochmal deutlich gemacht. Psalm 81, Vers 12. Aber mein Volk hat meiner Stimme nicht gehorcht und Israel war mir nicht zu Willen. da, auch zeitlich und als auch logische Konsequenz, da gab ich sie dahin in die Verstocktheit ihres Herzens, dass sie wandelten nach ihrem eigenen Rat. Johannes führt dieses Zitat von Jesaja oder diese Zitate von Jesaja, die schon Jahrhunderte vorher ausgesprochen wurden, nicht an, um das Volk Israel zu entschuldigen, nach dem Motto, sie konnten ja gar nicht anders. Dann hätten die ja gar nicht predigen müssen. Die Verantwortung ist ganz klar auf der Hand und der Mensch wird zur Rechenschaft gezogen. Aber auf der anderen Seite sehen wir natürlich, das ist auch irgendwie wunderbar und eine großartige Sache, dass die Souveränität Gottes hier sichtbar wird. Denn der boshafte Wille und der sündige Wille des Menschen kann dem Willen Gottes und auch der Herrschaft Gottes nicht ausweichen. Selbst wenn er Böses tut, nach Bösem trachtet, es bleibt unter Gottes Herrschaft und es dient zu Gottes Zwecken. Vielleicht anders formuliert, der Mensch ist immer Gottes Werkzeug, ob freiwillig oder unfreiwillig. Gott setzt seine Ziele durch, indem er Freunde und Feinde gebraucht. Gott ist also nicht gescheitert mit seinem Ziel, denn es erfüllt sich ja das, was er im Voraus wusste und was auch erforderlich war. Es war erforderlich, dass der Messias von den Heiden und von seinem Volk verworfen, verurteilt, hingerichtet wird. Der Tod des Herrn Jesus Christus war kein Unglück, es war kein Unfall in Gottes Heilsplan, sondern eine Notwendigkeit. Insofern dient auch hier die Verhärtung der Sünder dazu, dass Gottes Plan der Errettung verwirklicht wird. Das ist eine großartige Sache. Wir kommen zum Vers 42 aus unserem Text. Da heißt es, dass viele von den Obersten an ihn glaubten. Besteht da nicht irgendwie ein Widerspruch zu dem, was wir vorher eigentlich gehört haben und gelesen haben in Vers 37? Nein. Denn Johannes sagt hier, dass es Oberste gab, also vermutlich Leute aus dem Sanhedrin, vielleicht Hohepriester, Schriftgelehrte, Pharisäer, Sadduzäer, so die geistliche Elite, die einen Glauben hatten, der aber nicht rettet. Es ist ein Glaube, der uns immer wieder im Johannesevangelium begegnet. Zum Beispiel in Johannes 2, 23. Es glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen. Was ist das für ein Glaube? Wir sehen hier Menschen, die durch die überwältigenden Beweise, diese Wunderzeichen, verstandesgemäß überzeugt waren, dass Jesus Wunder tun kann und irgendwie auch glaubten, was er gesagt hat über sich. Was für diese Auslegung spricht, ist die Tatsache, dass wenn sie wahren Glauben gehabt hätten, sie die Ehre Gottes gesucht hätten, nicht die Ehre der Menschen, wie es in Vers 43 heißt. Sie haben also nicht wirklich geglaubt nach der Schrift, sondern nur das für wahr gehalten, was Jesus über sich sagte. Es ist im Prinzip ein Glaube ohne Bekenntnis. Ein Glaube, der keinen Wert hat. Denn wenn die Pharisäer erfahren würden, dass diese Obersten Jesus glauben und ihm nachfolgen wollen, dann wären sie ausgestoßen worden aus der jüdischen Gemeinschaft. Und das war ihnen Jesus nicht wert. Es ist ein Glaube ohne Risiko. Die Ehre bei den Menschen steht bei ihnen vor der Ehre bei Gott. Johannes 5, Vers 44. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Wie könnt ihr dann wirklich glauben? Und auffällig ist natürlich hier, dass hier der tote Glaube dieser religiösen Schicht vorgeführt wird. Hochreligiös, hoch angesehen bei Menschen, bei Gott aber hoch verurteilt, bei Gott abgelehnt. Es ist ein dämonischer Glaube, wie er uns in Jakobus 2 bezeugt wird. Auch die Dämonen glauben. Sie kennen die Wahrheit. Sie sind als Diener Gottes geschaffen und sie wissen, dass Gott dreieinig ist, dass Jesus Christus Gott ist. Sie wissen so vieles. Sie kennen also die Wahrheit und sind trotzdem gerichtet. Denn sie hassen die Gerechtigkeit und sie lieben die Sünde und lehnen Jesus als ihren Herrn ab. Man kann also die richtigen Fakten glauben, wie die Dämonen und trotzdem den Teufel als Herrn anbeten. Und so sind leider auch diese Gläubigen, die uns hier von den Obersten hier beschrieben werden. Sie lieben Gott nicht. Sie haben sich selbst im Licht der Wahrheit nicht erkannt. Sie sahen sich als Gerechte und nicht als Sünder, die Jesus ruft. Sie hielten an dem fest, was wertvoll war. Anerkennung von Menschen, ihre Pöstchen und so weiter. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt? Ja, Jesus bescheinigt ihnen, dass sie geistlich blind sind, so wie in Johannes 9. Und auch wir können daraus etwas nehmen, dass wir keine Furcht und keine Angst vor Menschen entwickeln. Was werden die Leute sagen? Wird das vielleicht meiner Karriere schaden? Werde ich überhaupt noch ernst genommen? Die Frage ist also hier, wessen Anerkennung suche ich im Leben? Wessen Anerkennung suchst du? Suche darum die Ehre Gottes, suche die Ehre Jesu Christi. Ich komme zum letzten Punkt, der ein wenig kürzer ist. Gott allein, Gott rettet allein aus Gnade. Die Geschichte vom Blindgeborenen aus Johannes 9 haben wir schon gehört. Und sie veranschaulicht uns, dass wir von Natur aus blind sind für die göttliche Wahrheit und dass wir nichts erkennen von Gottes rettendem Licht. Da muss Gott von außen eingreifen, denn er ist das Leben, denn er ist das Licht. Und die Finsternis, ja, wir sind Finsternis ohne Gott. Da muss Gott sich wirklich erbarmen. Er muss das Licht einschalten. Und wenn Gott zu uns spricht, dann stehen wir in der Verantwortung, auf Gottes Wort zu hören. Ja, das ist eine harte Botschaft, die uns oft gar nicht schmeckt. Sie steht gegen unsere Vernunft, gegen unseren Stolz. Sie greift uns frontal an, unserem Hochmut. Aber Christus will deinen Stolz brechen, um dich zu retten, um dich zu heilen. Unsere Tochter musste vorgestern spätabends ins Krankenhaus. Wir hatten festgestellt, dass sie eine Infektion am Fuß hatte. Eine Lymphangitis, nennen die Ärzte das. Eine Infektion der Lymphe. Diese Infektion zeigte sich an einem Streifen, der sich entlang der Lymphknoten ausweitete. Für uns war das als Eltern eine klare Sache, es muss etwas getan werden. Da breitet sich eine Infektion im Körper aus. Sie hat Antibiotikum bekommen und muss ihr Bein stillhalten mit einer Schiene und so weiter. Es war ein Warnsignal. Dieses Signal war klar erkennbar. Aber wenn ich so ein Signal, so eine Infektion ignoriere, dann wird mich das irgendwann umbringen. Du als Mensch bekommst Gottes Warnsignale zu hören und zu sehen. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Lehne die Botschaft Gottes nicht ab. Du kannst diese Gnade Gottes aber nicht empfangen, wenn du stolz und hochmütig vor Gott bist. In Jakobus 4 heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Darum, lieber Zuhörer, wenn du Gottes Gnade empfangen willst, dann musst du dich vor Gott demütigen. Demütig sein heißt eben, nicht auf sich zu vertrauen. Ich lese weiter die Verse 4 bis 10. So unterwerft euch nun Gott. Worin liegt also die Verantwortung des Sünders, wenn er die rettende Botschaft hört? Unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Das ist eine Verheißung, die wir hier haben. Demütige dich, und so wird Gott dir seine Gnade zuteil werden lassen. Wichtig ist, dass du dich selbst im Licht der Bibel erkennst, dass du zugibst, wer du bist, dass du erkennst, wie böse und sündig du bist und wie verdorben dein Leben, mein Leben in den heiligen Augen Gottes ist. Vers 10 heißt es hier, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Es ist kein anderes Wort, es meint einfach, dass Gott den Menschen begnadigt, dass er ihn rettet, dass er vergibt. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Ich lese den letzten Vers für heute aus Psalm 130, Vers 7. Israel, hoffe auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Und der Gott des Alten Testaments ist der des Neuen. Es ist kein Unterschied. Beim Herrn finden wir Gnade in seinem Sohn Jesus Christus. Bei ihm ist Erlösung für dich und für mich. Darum gib deinen Widerstand auf, unterwirf dich Gott. Tue Buße und setz dein Vertrauen ganz auf den Herrn. Denn bei ihm ist viel Vergebung. Amen.